Insektensterben, Glyphosat und Bioprodukte. In dieser Folge der Donauwelle machen wir einen zweiten Themencheck zur Landtagswahl. Diesmal geht es um die Themen Landwirtschaft und Umwelt, die bei der Wahl auch für viele Menschen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis eine wichtige Rolle spielen. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Multimedia-Redakteur in der Regionalredaktion der Südwestpresse und für diese Folge habe ich zwei Interviews geführt. Eines mit Jana Slave, der Regionalgeschäftsführerin des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Donau-Iller. Und eines mit Ernst Buck, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen. Ursprünglich handelt es sich um getrennt geführte Gespräche, die meisten Fragen waren aber identisch und mit dem Einverständnis der beiden Gäste habe ich ihre Antworten hintereinander geschnitten. So viel zur Einführung und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herr Buck, worauf achten Sie denn, wenn Sie Lebensmittel einkaufen?
Ich selber muss jetzt leider gestehen, dass ich ganz, ganz selten Lebensmittel einkaufe, weil das bei mir die Frau macht. Wenn wir mal aber dann auf die Produkte schauen, die Fleischprodukte sind natürlich von meinen eigenen Tieren, sofern wir um Schweinefleisch sich das betrifft. Rinder kaufen wir regional, mein Schwager schlachtet immer was. Und die restlichen Lebensmittel kauft meine Frau ja auch im Supermarkt ein, auch zwischen einmal regional. Das ist hier keine festen Bestandteile, wo man sagt, so, wir kaufen nur dies oder jenes. Es wird eigentlich biomäßig eher weniger gekauft.
Frau Slave, kommen bei Ihnen eher biologische oder eher regionale Produkte in den Einkaufswagen?
Ja, ich versuche natürlich bei meinem Einkauf auf beides zu achten, dass die Produkte sowohl regional erzeugt worden sind als auch biologisch. Das geht natürlich, wenn man kochen will, nicht bei allen Produkten. Aber ich versuche auch zum Beispiel beim Hofladen um die Ecke einzukaufen. Und auch im Supermarkt werden ja inzwischen mehr regionale und auch mehr biologische Produkte angeboten. Deswegen kann man da, denke ich, inzwischen auch sehr gut darauf achten, dass beide Kriterien sowohl Regionalität als auch biologische Erzeugung erfüllt sind.
Das Land will ja den Marktanteil von Bioprodukten erhöhen. 2030 soll der bei 30-40% liegen. Wie sinnvoll ist denn dieses Ziel?
Ja, das Ziel halte ich für sehr sinnvoll, da Bioprodukte zum einen gesünder für uns Menschen sind, dass sie deutlich weniger Rückstände an Pestiziden erhalten und zum anderen sind sie natürlich deutlich gesünder für die Natur. Wir haben ja im Ökolandbau einen geringeren Pestizideinsatz. Wir verwenden da keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, auch weniger und dafür aber organische Düngemittel. Im Ökolandbau gibt es deutlich weitere Fruchtfolgen und damit haben wir eine höhere Bodenfruchtbarkeit und auch eine höhere Resilienz der Kulturpflanzen gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Der Ökolandbau ist auch nachweislich besser für die Artenvielfalt. In der Biolandwirtschaft haben wir auch ein besseres Tierwohl. Es gibt mehr Platz pro Tier. Und bei den Anbauverbänden wie zum Beispiel Bioland oder Demeter ist es auch vorgeschrieben, dass keine importierten Futtermittel verwendet werden dürfen, zum Beispiel Soja aus Südamerika. Und wir haben natürlich auch für die Landwirtinnen und Landwirte ein deutlich höheres und stabileres Einkommen durch höhere Erzeugerpreise und auch durch weniger Schwankungen. Das zeigt sich ja in letzter Zeit auch zum Beispiel bei den Schweinepreisen, die für konventionelle Schweine stark zurückgegangen sind. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, dieses Ziel 30-40% Ökolandbau bis 2030 nachzuverfolgen. Und gerade im Jahr 2020 hat sich aufgrund von Corona auch gezeigt, dass die Menschen sich deutlich nachhaltiger und gesünder ernähren wollen. Es gab 2020 einen starken Bio-Boom.
Ich bin der Meinung, dass die Bioproduktion nicht verordnet werden kann, sondern man sollte das dem reinen Markt überlassen. Der Markt wächst. Der Markt wächst aber nicht ganz so, wie man sich das vielleicht derzeit wünscht. Und dann, finde ich, ist auch noch eine Falschheit dabei. Weil wenn der Verbraucher dann sagt, er kauft Bio und geht dann in den Laden, und ich habe das jetzt letzthin einmal auch beobachtet, in einem Lebensmitteleinzelhandelsladen kontrollierte ich 10 Bioprodukte und davor waren 2 aus Deutschland. Da sage ich dann, das Bioprodukt aus Deutschland, jawohl, das hat seine Berechtigung, auch im Preis. Aber wenn dann Produkte aus dem Ausland und nicht einmal aus dem europäischen Ausland mit einem Bio-Titel auf den deutschen Markt kommen, dann bitte ich doch darum, dass die Verantwortlichen auch die Vorgaben von Deutschland hier ansetzen, weil ich behaupte, dass diese Produkte, beziehungsweise dass wenn ein deutscher Verbraucher dann eine Ware aus konventionellem Anbau kauft, wahrscheinlich noch besser ist als das Produkt, wo irgendwo in irgendwelchen Herrenländern auf dieser Welt Bio erzeugt wird.
Die Bundesregierung hat ja kürzlich erst sich auf Maßnahmen zum Insektenschutz geeinigt. Es geht da dann unter anderem darum, dass Glyphosat bis 2023 verboten werden soll. Und das ist ja ein Thema, das auch hier in Baden-Württemberg umstritten ist. Wie bewerten Sie denn das Paket?
Also das neue Insektenschutzgesetz des Bundes, das ja unter anderem auch den Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten einschränken soll, ist unserer Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben hier auch ein gutes und auch sehr aktuelles Argument für diese Einschränkung des Pestizideinsatzes. Und das ist die Klage der EU gegen Deutschland, weil in Deutschland der Schutz von FFH-Gebieten nicht ausreichend durchgesetzt wird. Und bei einem weiteren Nichtstun drohen Deutschland da tatsächlich auch seitens der EU sehr hohe Strafzahlungen. Das heißt, Länder und der Bund müssen da wirklich endlich tätig werden. Jetzt bei uns in Baden-Württemberg haben die Landwirtinnen und Landwirte durch dieses neue Insektenschutzgesetz des Bundes gar nicht allzu viele zusätzliche Beschränkungen zu befürchten, da bei uns in Baden-Württemberg ja seit August 2020 das neue Biodiversitätsstärkungsgesetz bereits in Kraft ist, das teilweise deutlich höhere Ziele steckt noch als dieses Insektenschutzgesetz des Bundes, zum Beispiel ein komplettes Pestizidverbot in Naturschutzgebieten. Was uns ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang zu sagen, ist, dass Natur- und Umweltschutz sich für die Landwirtinnen und Landwirte natürlich lohnen muss. Deswegen brauchen die Maßnahmen dieses neuen Insektenschutzgesetzes selbstverständlich auch eine Unterfütterung mit lukrativen Förderungen für die Landwirtschaft.
Wir in Baden-Württemberg haben im Jahr 2019, genau am 18. Dezember 2019, ein Insektenschutzpaket verabschiedet. Da war ich live mit dabei bei der Ausarbeitung vom Bauernverband aus. Und wenn ich jetzt das Insektenschutzpaket von der Bundesrepublik sehe, vor allem die Auswüchse, wo die Frau Schulz hier mit hineinbringen möchte, dann sind viele Aspekte von Baden-Württemberg wegradiert. Und das finde ich zuerst mal nicht gut. Punkt eins. Punkt zwei. In der ganzen Debatte könnte man meinen, dass wir Landwirte die größten Insektentöter sind, weil viele, viele Sachen hier nur die Landwirtschaft betreffen. Natürlich sind wir groß in der Fläche, das streite ich nicht ab. Und dass wir vielleicht eine Teilschuld haben bei einem eventuellen Insektenschutzrückgang, das streite ich auch nicht ab. Aber sehr, sehr viele andere Dinge grenzt man hier einfach aus, beziehungsweise beachtet man nicht. Ich mache ein Beispiel. In Baden-Württemberg haben wir mit hineingeschrieben, und es hat die Deutsche Bundesrepublik auch mit ins Insektenschutzpaket mit hineingeschrieben, Steingärten in den Siedlungen. Jetzt bei der Ausführungsverordnung wird in Baden-Württemberg diskutiert, jawohl, in Zukunft wird kein Steingarten mehr gemacht oder es darf nicht mehr gemacht werden. Es wurde aber jetzt im Nachhinein herausgenommen, dass vorhandene Steingärten eigentlich wieder zurückgebaut werden müssen. Und das verstehe ich jetzt nicht ganz. Zum Einsatz von Glyphosat, das ist so beschlossen worden, jawohl, das ist auch auf europäischer Ebene ein Glyphosatverbot ja schon ausgesprochen worden. Aber ich bitte doch dann die Politiker und sämtliche Verantwortlichen in der Nahrungsmittelkette zum sagen, also gut, wir haben das bei uns verboten, wir wollen aber auch keine Produkte, wo dann irgendwo auf dieser Welt zu uns kommen und mit die Fläche mit Glyphosat dann behandelt worden ist. So ehrlich müsste man dann sein. Und wenn man das nicht ist, dann finde ich das völlig falsch und gegenüber der deutschen Landwirtschaft völlig daneben.
Ein anderes Thema, das sehr umstritten ist, ist der Wolfsbestand. Forscherinnen und Forscher gehen ja davon aus, dass sich der Wolf weiter in Baden-Württemberg verbreiten wird. Und wir haben in unserem Kandidatencheck für die Landtagswahl die Kandidaten aus dem Wahlkreis Ehingen gefragt, wie sie damit umgehen wollen. Und einige Kandidaten sind dafür, den Bestand zu regulieren. Andere haben gesagt, das ist jetzt in Baden-Württemberg zumindest derzeit nicht notwendig. Was ist denn aus Ihrer Sicht der richtige Umgang mit den Wölfen?
Ich persönlich sehe das auch so, dass wenn wir auffällige Tiere haben, dass sie entnommen werden müssen. Und diese Leute, die wohl nicht dieser Meinung sind, denen empfehle ich, einmal 4 Wochen mit einem Schäfer zu arbeiten und so einen Wolfsschutzzaun aufzubauen, weil für einen Schäfer heißt es nämlich, einen Wolfsschutzzaun aufbauen, ja nicht einmal im Jahr, sondern man wechselt ja den Zaun immer wieder mal. Und wenn ich mal einen Zaun aufbauen muss, 1,80 Meter hoch, und das in der Woche einmal tun muss und da vielleicht eine Hektar Fläche einmache, dann heißt es zwischen 400, 500, 600 Meter Zaun aufbauen, dann ist das ein Knochenjob. Und ich akzeptiere das, wenn die Schäfer sagen, das geht nicht. Und in unserer dicht besiedelnden Landschaft ist es einfach notwendig, dass wir den Wolf, den auffälligen Wolf hier entnehmen. Ganz zum Schluss möchte ich dazu sagen, dass wenn die Schäfer das nicht mehr machen, dieses bedingte Grünland zum Bewirtschaften, dass manche Kommune mit Manpower und Frauenpower und natürlich mit einem erheblichen finanziellen Aufwand diese Flächen freihalten müssen, und dann haben wir nichts gewonnen.
Der Wolf ist ein streng geschütztes Tier, sowohl nach nationalem Recht als auch nach EU-Recht. Und in Baden-Württemberg haben wir im Moment tatsächlich nur 2 residente Tiere. Eines im Südschwarzwald und eines im Nordschwarzwald. Ein weiteres Tier wird im Odenwald vermutet. Dabei handelt es sich bei allen 3 Tieren um männliche Tiere. Das heißt, in Baden-Württemberg sind wir im Moment noch weit entfernt von einer stabilen Wolfspopulation. Es wird sogar vermutet, dass eine stabile Wolfspopulation deutlich positive Eigenschaften auf die Artenvielfalt haben wird. Unter anderem, weil durch den Wolf zum Beispiel Mesoprädatoren wie Füchse, Marder oder Wiesel reduziert werden und dadurch zum Beispiel Vogelarten geschützt werden. Der BUND ist selbstverständlich dafür, dass, wenn ein Wolf Nutztiere reißt, die Weidehalter und Halterinnen Unterstützung erhalten, und zwar schnell und unbürokratisch, einen finanziellen Ausgleich erhalten. Denn die Weidetierhaltung ist ja eine der Nutzungsformen, die für den Naturschutz extrem wichtig ist, gerade die Beweidung mit Ziegen oder Schafen. Und das Land Baden-Württemberg fördert ja jetzt im Moment schon Herdenschutzmaßnahmen in den sogenannten Fördergebieten, wo nachgewiesenermaßen Wölfe resident sind. Und da fordern wir als BUND auch von der Landesregierung, dass diese Fördergebiete deutlich schneller ausgewiesen werden, wo dann Fördermaßnahmen wie zum Beispiel wolfsichere Zäune oder Herdenschutzhunde gefördert werden vom Land.
Wir haben die Kandidaten auch gefragt, wie wichtig ihnen Naturschutz ist und was sie selbst dafür tun in ihrem Alltag. Und 5 von den 6 Kandidaten haben geantwortet, dass ihnen der Schutz unserer Umwelt sehr wichtig ist. Gibt es da aus Ihrer Sicht noch große Unterschiede zwischen den Parteien?
Ich glaube, zwischen den Parteien gibt es punkto Naturschutz nicht mehr viel Unterschied, weil wir wissen alle, dass die Naturschutz wichtig ist und dass wir mit dieser Umwelt leben, mit dem Umfeld, wo wir haben, und dass wir da nicht so igeln dürfen. Das ist uns alle, glaub, klar, und das ist auch in den Parteien bei allen ziemlich klar. Man muss hier jetzt nur aufpassen, dass wir den Naturschutz nicht an die ganz, ganz oberste Spitze stellen und hier einen richtigen Einklang finden zwischen Natur und auch der Kulturlandschaft, weil wir haben nun mal in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland auch eine ganz sehr starke Bevölkerung, und da gibt es halt nun mal andere Landschaftszüge auch, beziehungsweise Städte und Gemeinden, und da müssen wir so einen Spagat finden, dass wir hier gut miteinander leben können.
Ja, die Befragung der Südwestpresse war tatsächlich so, dass sich die Kandidaten da fast durchweg positiv zum Naturschutz äußern. Allerdings unterscheiden sich die Wahlprogramme der Parteien doch in relativ hohem Maße. Bei den Grünen zum Beispiel ist der Natur- und Umweltschutz natürlich recht fest im Wahlprogramm verankert. Für die CDU spielt zum Beispiel die Ausweisung neuer Schutzgebiete keine Rolle, die zieht die CDU als nicht notwendig an. Bei der SPD ist das Thema Klimaschutz auch relativ fest im Wahlprogramm verankert und die SPD versucht damit, vielfältigen Maßnahmen Fortschritte zu erreichen. Wenn man sich das Wahlprogramm der FDP genauer durchliest, spielt der Klimaschutz zum Beispiel eine relativ untergeordnete Rolle. Die FDP versucht da auch durch viele kleinere Projekte Rückschritte zu etablieren, beispielsweise durch einen weiteren Ausbau von Straßen oder auch von Lkw-Parkplätzen. oder auch durch eine Abstandsregelung von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung. Die Linke setzt sich dafür ein, dass bis 2035 Klimaneutralität erreicht wird und setzt sich damit hohe Ziele, die sie im Rahmen einer sozial-ökologischen Transformation erreichen will.
Beim Thema Umweltschutz ist ja auch immer die Frage, wer sich da jetzt wie stark darum kümmern soll. Also ist es jetzt eher eine Aufgabe für Privatpersonen oder ist es eine Aufgabe zum Beispiel für Landwirte und Unternehmen oder ist es eine Aufgabe des Staats?
Ja, wir denken, dass in Sachen Umweltschutz tatsächlich nicht alle Verantwortung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt werden darf. Der Staat hat hier die Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Umweltschutz im täglichen Handeln von uns allen möglich ist. Und in den Produkten, die wir kaufen, sind Umweltschäden auf Kosten der Natur derzeit nicht im Preis inbegriffen. Daher sind die Warenkosten von umweltschädlichen Produkten insgesamt höher als die von nachhaltigen Produkten. Und Ökoprodukte zum Beispiel sind deswegen bisher meist teurer als Produkte, die unter schädlichen Umweltauswirkungen produziert werden. Und die Abwälzung der Verantwortung auf die Konsumentinnen und Konsumenten ist eigentlich unfair. Es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen sich sogar strengere Vorgaben wünschen, um wirklich sicher sein zu können, dass die Produkte, die sie kaufen, auch nachhaltig erzeugt werden und eine intakte Natur und Umwelt zu erhalten, auch für die Zukunft unserer Kinder und Enkel, muss auf jeden Fall auch Sache des Staates sein, der hier die Rahmenbedingungen schafft, auch wenn natürlich jede und jeder Einzelne von uns hier in seinem oder ihrem täglichen Handeln Vorbild sein kann.
Also beim Umweltschutz sehe ich das so, dass wir alle zuerst mal dafür sorgen können. Und da fehlt mir schon bei manchen Leuten oder bei manchen Gruppierungen ein bisschen ein Verständnis dafür. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich war einmal in Südafrika im Urlaub. Dort habe ich keine Zigarettenkippen irgendwo sehen liegen. Die Städte waren sauber. Wenn man da irgendwo in einen Aufzug reingelaufen ist, dann hat einen das nicht angeekelt. Und da fängt bei mir der Umweltschutz an. Wenn ich bei uns laufe, egal ob ich in der Landschaft draußen bin, eine Zigarette kippe, finde ich überall. Ich finde ja auch sonstigen Müll überall. Und hier finde ich, da muss schon jeder für sich selber, muss sich an seine eigene Nase nehmen und sagen, so halt mal, hier müssen wir vielleicht auch etwas darauf achten. Die Politik sollte einen gewissen Rahmen setzen, sollte das aber nicht alles vorschreiben. Weil eigentlich sind wir doch selber groß genug, dass man hier drauf achten können. Ich bin in der Landschaft unterwegs, ich bin draußen in der Natur unterwegs, ich bin auf meine Flurstücke unterwegs und stelle fest, dass an Straßenrändern Bierflasche, Weinflasche, irgendwelche andere Utensilien bei mir im Acker drinnen liegen und da muss ich mich immer fragen, was denken die Leute eigentlich, wenn sie das einfach so rauskriegen? Wir haben doch heutzutage Möglichkeiten, das abzumieten. Und deswegen, jeder Einzelne muss hier seines dazu tun.
Zum Abschluss dürfen Sie sich noch was wünschen. Wofür sollen sich denn die künftigen Landtagsabgeordneten aus der Region besonders stark einsetzen?
Die Landtagsabgeordneten in Stuttgart sollen sich eigentlich dafür einsetzen, dass die Bevölkerung in Baden-Württemberg mit der Politik, wo sie betreiben, zufrieden sind. Als Landwirt wünschte ich mir, dass die Politik so gestaltet, dass wir Landwirte eigentlich das Nahrungsmittel, das Grundnahrungsmittel hier produzieren, mit gewissen Auflagen, mit höheren Auflagen als woanders. Und dass sie nicht nur diese Auflagen machen, sondern dass sie dann auch das Ganze zu Ende denken. Und sagen so, wenn wir hier diese Auflagen haben, dann müssen wir auch verordnen, dass andere Produkte, die wo zu uns kommen, die gleiche Auflagen erfüllen, ansonsten eigentlich nicht zu uns kommen, oder das sehr genau deklariert ist.
Die Landtagsabgeordneten soll sich natürlich dafür einsetzen, dass weiterhin auch finanzielle Mittel für den Natur- und Umweltschutz zur Verfügung stehen. Ein ganz besonders wichtiges Thema ist, finde ich, den Flächenverbrauch weiter einzudämmen, weil hier wirklich viel für den Naturschutz getan werden kann, einfach indem für den Naturschutz und auch für die Landwirtschaft weiterhin genug Fläche zur Verfügung steht, die eben dann nicht für Wohngebiete oder Gewerbegebiete ausgewiesen wird.
Das war unser zweiter Themencheck zur Landtagswahl. Wenn ihr gerne regionale Podcasts hört, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Unter swp.de/podcast findet ihr alle Podcasts der Südwestpresse. Neben den älteren Folgen der Donauwelle gibt es dort auch unseren Podcast Wahlcheck Südwest. Dort sprechen Redakteurinnen und Redakteure aus Ulm mit unserem Stuttgarter Korrespondenten Roland Muschel über alles Wichtige zur Landtagswahl. In der vierten Folge geht es zum Beispiel darum, welche Chancen die kleinen Parteien bei der Wahl haben. Wenn ihr uns Feedback geben oder uns aus einem anderen Grund schreiben wollt, könnt ihr das gerne per Mail tun an podcast@swp.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.